Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
Und mit Claudia Frick. Guten Morgen. Und heute ist Guten Morgen.
Ja.
Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir einen Podcast aufnehmen, während es draußen noch finster ist, oder? Haben wir noch nie gemacht
bis jetzt. Ich glaube, wir haben auch noch nie einen vor neun aufgenommen.
Aber weil wir terminlich nicht anders konnten, müssen wir jetzt irgendwie hier. Ich meine, ich wäre so oder so um 6 Uhr aufgestanden, das mache ich ja jeden Tag, aber meistens gehe ich dann noch eine Runde spazieren und setze mich nicht vors Mikrofon und erzähle was über das Klima.
Also ich schlafe um die Uhrzeit in der Regel noch. Nein, ich stehe. Vielleicht um die Uhrzeit stehe ich vielleicht auf.
Aber zum Glück ist es ein Podcast, ihr könnt das hören, wann ihr wollt.
Guten Morgen an alle, die uns um 6 Uhr hören oder davor.
Ja.
Guten Abend an alle, die uns abends hören. Wir müssen einfach irgendwie so guten Tag sagen einfach. Wir schließen an unsere letzte Folge. Da haben wir ja, oder da habe ich dir was über Erdbeben erzählt.
Genau.
Über eine wackelnde Erde und wie die veränderten Druckverhältnisse, die entstehen durch schmelzendes Eis, das dann in mehr Meeresspiegel, also höheren Meeresspiegel resultiert oder in veränderte Pegel in Staudämmen oder in Gewicht auf Gletschern, Erdbeben verändern kann, beziehungsweise einen Einfluss darauf hat, wie und wann sich Erdbeben vielleicht entladen. Das war ein kleines Opinion Paper, das ein wenig dazu aufgerufen hat, dass da noch mehr Forschung passieren muss, weil wir zwar wissen, dass was passiert und wie die Mechanismen funktionieren, aber wir wissen nicht genau, wo an welcher Bruchstelle was genau wann passieren wird. Ist ja auch schwierig bei Erdbeben, aber da sollte mehr Forschung passieren. Und darüber haben wir das letzte Mal gesprochen.
War eine interessante Folge, weil normalerweise bringt man jetzt Erdbeben und Klimakrise nicht direkt in Verbindung. Aber wenn man es dann so erklärt, wie du es gemacht hast oder wie es die Leute aus der Arbeit, die du vorgestellt hast, machen, dann ist es auf einmal sehr offensichtlich.
Das fand ich auch und das war tatsächlich ein sehr, sehr schönes Paper. Und das war auch nicht so super lang, aber ich fand es super spannend. Ich habe übrigens zwischendrin, fällt mir gerade ein, auch noch mit anderen Leuten geredet, nicht nur mit dir.
Ja, das ist erlaubt. Das ist eine offene Podcast-Beziehung hier.
Sehr gut. Ich habe nicht tatsächlich mit meinen podcastenden Kolleginnen von der TH Köln gesprochen, weil wir haben tatsächlich auch einen TH Köln Podcast, der den wunderschönen Namen hat, Hör mal, wer da forscht.
Ja, ich muss übrigens sagen, ich habe, nachdem ich gehört habe, dass du da drin bist, probiert natürlich auch diesen Podcast zu hören und habe ihn auch gehört und den Podcast auch in meinem Podcast Catcher zu abonnieren. Und du glaubst nicht, wie viele Hör mal, wer da Podcasts existieren.
Ja, ja, aber du weißt, wo der, also
ja, natürlich.
Ich weiß die heutige Generation, aber so jüngere Menschen, wissen die noch, wo dieser Wortwitz herkommt?
Ich habe keine Ahnung, aber ob die das heute noch wissen. Aber könnt ihr da schreiben, wenn ihr es wisst. Also wahrscheinlich, wir werden jetzt nicht so die ganz, ganz jungen Leute hier im Publikum haben und die uns hören, werden schon wissen, wo das herkommt wahrscheinlich.
Wissen schon, wer es herkommt. Okay, gut. Ja, aber das war sehr schön, weil ja das Format ist, dass Forschende der TH Köln in diesen Podcast kommen, also wirklich Personen. Es geht darum, was macht eine Person so komplett an der Hochschule. Das heißt, es ist auch so ein wilder Ritt durch alle Themen, die Personen so interessieren und an denen geforscht wird und Projekte. Und da ging es dann eben um meine Forschungsprojekte. Die haben auch einmal was gefragt zu unserem Podcast. Das sind aber relativ, ich würde sagen, knackige Folgen. Und ich musste am Ende noch eine Schätzfrage beantworten und eine neue Schätzfrage stellen. Das ist ein schönes Feature des Podcasts, dass man sich immer am Ende Türklink in die Hand gibt zu der nächsten Person.
War ein netter Podcast. Ich habe ihn mir angehört und dann kann ich auch gleich von meinen Aktivitäten berichten. Kurz zumindest. Ich war nämlich in München in der Universität, also der LMU München, bei einer Lehrveranstaltung über Klimapsychologie, nicht als Hörer, sondern als Dozent in dem Fall. Nicht, weil ich so ein großer Experte in Klimapsychologie wäre, sondern weil da auch ein Teil zu Wissenschaftskommunikation und Podcasts mit dabei war. Und da habe ich den Leuten das erzählt. Aber ich habe ihnen auch so ein bisschen die wissenschaftliche Grundlage oder die naturwissenschaftliche Grundlage der Klimawissenschaft erzählt, also ein bisschen Überblick über den IPCC-Bericht und was da drin steht und wie man mit dem Dokument umgeht und sowas. Und war sehr interessant. Das waren alles Schulpsychologinnen und Psychologen, die halt dann in ihrer Arbeit sehr viel mit jungen Menschen logischerweise zu tun haben und natürlich daran interessiert sind, wie das alles hier mit klimapsychologischen Effekten ist, weil natürlich die jungen Menschen mehr noch wahrscheinlich als die Älteren, weiß ich jetzt gar nicht, sich nicht so toll fühlen angesichts der Klimakrise, auch psychisch.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal festgestellt an der einen oder anderen Stelle im IPCC-Bericht bei uns.
Genau, und das erzähle ich dir später dann noch. Wir werden vermutlich in Zukunft noch mehr über Klimapsychologie hören, weil ich gleich rekrutiert habe hier für unseren Podcast. Aber da kann ich dir später davon erzählen.
Sehr gut. Und worüber reden wir jetzt heute?
Ja, auch ein bisschen über etwas, was mit Klimapsychologie zu tun hat, aber eigentlich nicht wirklich, sondern was ganz anderes. Ich weiß nicht, inwieweit ihr Nachrichten verfolgt habt. Mitte Januar haben vielleicht einige den Nachrichten gelesen, dass in London etwas passiert ist. Da gibt es die Klimaaktivismusorganisation, die heißt Just Stop Oil. Das ist quasi die Großbritannien-Version der letzten Generation. Also eine Organisation, die sich ums Klima Sorgen macht und darauf mit diversen Aktionen hinweist. Und die haben dort das Grab von Charles Darwin mit der Aufschrift 1,5 ist dead oder 1,5 ist dead versehen, weil das 1,5 Grad Ziel zumindest aktuell tot ist, weil wir auch offiziell wissen, dass 2024 die Temperatur das ganze Jahr über 1,5 Grad gegenüber der industriellen Revolution lag. Das heißt, das haben sie da hingeschrieben und gesagt, einer wie Charles Darwin, der würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was jetzt gerade passiert. Naturwissenschaftler, Massensterben und so weiter. Und natürlich hat diese Aktion all das ausgelöst, was diese Aktionen immer auslösen. Unterstützung, Zustimmung, Ablehnung, Protest und so weiter. Und da kann man sich, wenn man von all den anderen Dingen, die in der Welt passieren, nicht zu sehr abgelenkt ist, sich fragen, wie finden wir jetzt das? Wie finden wir das, dass die Umweltorganisation das Grab von Charles Darwin für ihren Aktionismus benutzt? Wir müssen es nicht irgendwie finden. Ich wollte es nur mal so der Hörerschaft und die auch so stellen, ja, um halt drüber nachzudenken.
Da muss ich auch drüber nachdenken.
Genau. Das führt uns dann, nämlich wenn wir lang genug drüber nachdenken, zu der Frage, was bringt diese Art des Klimaaktivismus? Wir haben ja schon mal in einer älteren Folge drüber gesprochen, in Folge 82 haben wir ausführlich über Klimaaktivismus gesprochen. Wir haben auch schon das eine oder andere Mal im Rahmen des IPCC-Berichts drüber gesprochen und das Problem war, dass es da noch nicht genug Forschungsarbeit gab, weil diese Aktionen haben ja alle erst in den letzten Jahren stattgefunden, nachdem der IPCC-Bericht erschienen ist und Forschung braucht halt Zeit. Das heißt, es gibt Forschung zu Aktivismus allgemein, aber es gibt kaum aktuelle oder keine aktuelle Forschung, die sich wirklich mit dem aktuellen Klimaaktivismus beschäftigt, mit dem beschäftigt, was so Organisationen wie die letzte Generation in Österreich und Deutschland tun, also die Straßenblockaden und so weiter. Mm. Das gibt's nicht. Und üblicherweise gibt's ja immer dieses unter Anführungszeichen Argument, ja, ich stimme dem ja eh zu in der Sache, aber die Methode ist falsch, das ist nur kontraproduktiv. Ja. Das hast du sicher auch schon immer gehört. Und die Frage ist, stimmt das? Und damit werden wir uns heute beschäftigen. Und zwar aufgehängt an einer speziellen Aktion von Just Stop Oil aus dem Jahr 2022. Das werden wir hier bei uns so nicht mitbekommen haben, aber in England war das ein großes Ding. Da ist 4 Tage lang, beginnend mit dem 7. November 2022, von Just Stop Oil eine Klimaaktion auf der M25 durchgeführt worden. Das ist so die Autobahn, die einmal rund um London geht.
Ah, okay, ich wollte gerade sagen, M sind das Autobahnen, also bei uns heißen, fangen ja nicht mit M an. Okay. Mhm.
Die M25 und die sind da auf diese Autobahnbrücken, diese Gerüste, da wo die Schilder draufhängen über der Autobahn. Da sind die draufgeklettert und haben halt dann da so Plakate aufgehängt und sowas und die Polizei hat die Autobahn gesperrt. Es gab lange, lange Staus und natürlich jede Menge Aufregung. Im Prinzip dieselbe Aufregung, die es auch in Österreich gab, als da die letzte Generation eine Autobahn blockiert hat. Weiß gar nicht, ob in Deutschland auch die letzte Generation auf Autobahnen war, weiß ich jetzt gar nicht.
Ich überlege gerade, Autobahn Zubringer, also so Straßen, aber ich glaube nicht auf den Autobahnen selbst.
Gut, aber man kann sich leicht im Geiste extrapolieren, wie die mediale und die restliche Stimmung wäre, wenn die Autobahn in Deutschland blockiert worden wäre.
Ja, schlecht.
Ja, so. Mhm. Und was ist dann passiert? Es sind natürlich Leute von der Polizei angezeigt worden, verhaftet worden und so weiter. Und es gab auch ein Gerichtsurteil im Juli 2024, also im letzten Jahr, sind 5 Leute verurteilt worden, darunter auch der Mitbegründer von Just Stop Oil, Roger Hallam. Und wie heißen die anderen? Danielle Shaw, Louise Lancaster, Lucia Whittaker, Dea Breu und Cressida Gethin. Und bei dieser Berichtsverhandlung hat das Gericht auch verboten, dass die Klimakrise als Verteidigung anführen. Also sie dürfen nicht sagen, dass sie das wegen der Klimakrise gemacht haben. Oder sie können es sagen, aber es ist egal.
Sie dürfen auch Motivation dafür nicht nennen.
Ja. Okay. Mhm. Jedenfalls sind sie alle schuldig gesprochen worden. Und zwar nach dem Strafbestand, da kenne ich mich mit dem britischen Recht zu wenig aus, aber es klingt ein bisschen lustig, würde ich fast sagen. ist zwar wegen Conspiracy to cause public nuisance. Also sie haben sich verschwören, öffentlich nervig zu sein, wenn man das frei übersetzt, aber wahrscheinlich heißt das im juristischen Kontext was ganz anderes.
Hm, vielleicht ist es aber schon so, also was wie Erregung öffentlichen
Ärgernis. Ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, Juristerei hat ja ihre ganz eigene Fachsprache, ja. Da muss das nicht so heißen. Aber jedenfalls, weniger lustig ist, was sie bekommen haben. Der eine, der Mitgründer von Just Stop Oil, hat 5 Jahre bekommen. 5 Jahre Gefängnis und die anderen 4 Jahre jeweils.
Wow, okay, das ist echt viel.
Ja, das ist die längste Strafe für gewaltfreien Protest im Vereinigten Königreich. Es ist auch durchaus nicht unisono positiv aufgenommen worden. Der hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk, übrigens ein Österreicher, hat das als sehr verstörend bezeichnet. Es gab auch den Sonderberichterstatter der UNECE, das ist die Wirtschaftskommission für Europa bei den Vereinten Nationen. Da hat dieser Sonderberichterstatter Michael Forst gesagt, das ist nicht akzeptabel in einer Demokratie. Und ja, und jede Menge andere Leute, Promis und so weiter, haben auch Kritik geübt.
Ja.
Aber die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, die sind wirklich lange im Gefängnis. Es ist schon schlimm genug, wenn so in Österreich und in Deutschland, wenn die dafür ein paar Monate ins Gefängnis gehen, das ist, jeder Tag Gefängnis ist nicht gut. Hm. Aber wenn du da jetzt 5 Jahre im Knast hockst, das ist schon was. Die Frage ist, hat sich das gelohnt?
Okay. Hat sich das gelohnt? Zur Abschreckung, dass andere es nicht machen oder in welchem Sinne gelohnt?
Nee, gelohnt im Sinne von das, was wir anfangs besprochen haben, hat diese Art des Protests etwas bewirkt? Bringt das was?
Hat es was fürs Klima, hat sich gelohnt für den Klima?
Genau, okay. Weil das ist ja das Argument, was wir vorher, oder das Pseudo-Argument, was wir vorher gesagt haben, ja, Klima ist wichtig, aber diese Methode, das ist ganz falsch, da werden nur Menschen abgeschreckt und so weiter. Das ist alles kontraproduktiv, muss anders gemacht werden, obwohl dann dazu gesagt wird, wie es anders gemacht werden soll. Aber das war eben der Punkt, wo wir bis jetzt eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht nicht viel sagen konnten. Wir konnten Protestaktionen zu anderen Themen aus der Vergangenheit wissenschaftlich erforschen, die sind auch wissenschaftlich erforscht worden und die haben nahegelegt, dass das eben nicht so ist. Also, dass dieses Argument, das Pseudo-Argument nicht gültig ist, dass diese Aktivismus-Sachen etwas bringen, selbst wenn sie sehr, sehr polarisierend sind. Aber bis jetzt hat es noch keine Forschung zu konkreten Klimaaktivismus gegeben, zu dem, was aktuell passiert. Bis jetzt, denn vor kurzem ist eine neue Studie erschienen, die genau das erforscht hat. Und hingewiesen worden bin ich auf diese Studie übrigens von Felix, der diesen Podcast hört. Vielen Dank. War sehr, sehr gut. Er hat nicht nur irgendwie die Studie mitgeliefert, sondern gleich auch Medienberichterstattung dazu zu der Studie und auch gleich einen Link zum Volltext der Studie. Also bestes Service.
Ein Service.
Ja.
Danke.
Ja, vielen Dank. Und ich sage jetzt nicht, wie der Titel der Studie ist, weil wie in der Wissenschaft üblich, da wird schon alles verraten. Das heißt, wir wollen es ein bisschen spannend machen und schauen jetzt mal, was die gemacht haben. Also waren Forschende aus England, die halt sich dieses eine spezielle Ding, diese eine Aktion angesehen haben auf der M25. Und zwar haben sie eine Längsschnittstudie gemacht. Das heißt, sie haben dieselbe Fragestellung an denselben Menschen, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten untersucht, in dem Fall logischerweise einmal vor dem Protest, nämlich am 4. November 2022 und dann einmal nach dem Protest auf der Autobahn von 14. bis 21. November 2022. Und sie haben Menschen befragt, und zwar gar nicht mal so wenige, 1415 Menschen, die waren auch repräsentativ, was eben so Alter, Geschlecht, sozialer Status, Bildung und so weiter angeht, die sind befragt worden. Und um zu verstehen, was sie genau gefragt haben, müssen wir noch kurz schauen, wer die Friends of the Earth sind. Kennst du die?
Nein.
Es hat mir auch nichts gesagt bis jetzt, aber das ist so ein globaler Zusammenschluss von Umweltschutzorganisationen. Und aus jedem Land kann einer mit dabei sein. Für Deutschland ist da zum Beispiel der BUND mit drin, der Bund für Naturschutz. Und was ist das D nochmal?
Steht das nicht für Deutschland?
Ah, Deutschland, ja, das macht Sinn, wenn sie aus Deutschland kommen, ja.
Warte. Ja, Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
Ja, genau, Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, richtig, ja.
Ich dachte schon so, ist das nicht Deutschland?
Und für Österreich ist Global 2000 mit dabei.
Okay.
Eben in England gibt es da auch, da heißen sie auch einfach nur Friends of the Earth. BUND, Global 2000, das sind jetzt keine radikalen Organisationen. Also Friends of the Earth ist so eine seriöse Umweltschutzorganisation, die natürlich genauso Sorgen um Klima macht wie alle anderen, aber die sind wahrscheinlich sogar weniger radikal als Greenpeace oder sowas. Mhm. Und was jetzt gefragt wurde, die Menschen sind gefragt worden zuerst mal nach ihrer Identifikation mit diesen Friends of the Earth. Also sie sind gefragt worden, ob sie dasselbe fühlen, also wie Leute bei Friends of the Earth. Also wie sehr sie sich identifizieren. Und dann wurden sie gefragt, wie sehr sie dem zustimmen, was Friends of the Earth sagen, also ob sie die Aktivisten und Aktivistinnen unterstützen oder ablehnen, ob sie die Ziele von Friends of the Earth unterstützen oder ablehnen und ob sie die Aktivitäten, Aktionen von Friends of the Earth unterstützen oder ablehnen. Und dann sind sie auch noch gefragt worden zur Zustimmung zu Klimamaßnahmen, also jetzt unabhängig von konkreten Organisationen sind sie gefragt worden, was sie davon halten, dass keine neuen fossilen Quellen mehr in Großbritannien erschlossen werden, also kein neues Öl mehr gesucht und abgebaut wird und so weiter, dass keine neuen Lizenzen mehr für Öl- und Gasproduktion ausgestellt werden. Und die dritte Klimamaßnahme, die abgefragt wurde, waren eben Förderungen für Wärmepumpen und bessere Isolierung in den Häusern, was ja durchaus in England ein Problem ist, mehr wahrscheinlich als bei uns schlecht isolierte Wohnungen. Sie haben deswegen diese drei Forderungen genommen, weil die ersten beiden, eben die nach Suche und Lizenzen für fossile Stoffe, das sind wirklich direkte Forderungen von Just Stop Oil. Und die letzte Forderung mit den Wärmepumpen und der Isolierung, das ist eine Forderung von Friends of the Earth. Es ist also abgefragt worden, ja, also Identifikation mit Friends of the Earth, Zustimmung mit Friends of the Earth und Zustimmung zu Klimamaßnahmen. Was ist jetzt da rausgekommen? Das ist ja das, worum es geht. Kann man sich in dem Paper anschauen, da gibt es eine Tabelle und eine Figure und da ist das zusammengefasst. Und zwar eben nach diesen drei Effekten, Identifikation mit dieser moderaten Gruppe, Unterstützung für die moderate Gruppe und Unterstützung für Maßnahmen. Natürlich musste man mitbekommen haben, dass die Aktion stattgefunden hat von Just Stop Oil, weil das ist ja der Effekt, den man untersucht. Hat sich die Einstellung der Menschen geändert, nachdem sie mitbekommen haben, dass Just Stop Oil da auf der Autobahn diese Aktionen durchgeführt hat? Also wenn man von diesen Aktionen erfahren hat, wie verändert sich die Einstellung zu den drei Punkten? Und die Identifikation mit Friends of the Earth, da gibt es einen positiven Zusammenhang, statistisch signifikant. Oder anders gesagt, das heißt, Aktionen wie die von Just Stop Oil führen zu mehr Identifikation mit Gruppen wie Friends of the Earth. Das ist mal der erste Punkt, den sie statistisch signifikant nachgewiesen haben. Zweitens, die Unterstützung für Friends of the Earth. Auch da gibt es einen positiven Zusammenhang, statistisch signifikant. Aktionen wie die von Just Stop Oil führen zu mehr Unterstützung für die Forderungen von Friends of the Earth. Das ist der Effekt, den wir schon früher besprochen haben oder den die Forschung auch schon früher besprochen hat. Das ist das, was sich die radikale Flanke nennt. Also wenn du unterschiedliche Gruppen hast, die mehr oder weniger dasselbe Ziel verfolgen und ein Teil dieser Gruppe oder eine Gruppe von diesen Gruppen ist radikal, dann mag die vielleicht selbst keine Zustimmung haben, aber mit ihren Aktionen sorgen sie dafür, dass die moderaten Gruppen mehr Zustimmung bekommen. Das kannte man schon von früher, diesen Effekt, und den gibt's auch hier.
Ja, den gibt's auch. Ach, egal. Politisch. Entschuldigung.
Ja, natürlich.
Ich bedenke mir an was Positives.
Ja, nee, aber das gab es auch früher, als es darum ging, so Frauenwahlrecht einzuführen. Da haben ja die Suffragetten in England, die waren ja auch durchaus radikal. Die haben radikaler als jetzt hier letzte Generation in Deutschland ist. Also die haben wirklich Sachbeschädigungen gemacht und alles. Hat aber am Ende dazu geführt, dass die moderateren Gruppen das Frauenwahlrecht durchsetzen konnten. Genauso bei allen anderen zivilgesellschaftlichen Dingen.
Die Leute vergessen das nur gerne.
Also ja.
Die sehen dann nicht mehr oder haben nicht mehr in Erinnerung, dass es da wirklich radikale Aktionen gab und dass die notwendig waren offensichtlich, weil wenn man das in einem bestimmten freundlichen Ton sagt und ganz ruhig und nett, dann passiert halt nichts.
Genau, damals kann man auch nicht mit, zumindest in der Radikalität nicht mit dem wie heute vergleichen, weil heute ist das ist ja alles gewaltfreier Protest, was heute passiert, die radikalen Aktionen von früher, ja, Bürgerrechte in den USA oder im Frauenwahlrecht und so weiter, das war nicht gewaltfrei. Die letzte Generation ist gewaltfreie Maßnahmen, aber auch da gibt es diesen radikalen Flankeneffekt. Und jetzt der letzte Punkt, die Unterstützung, was die Maßnahmen angeht, also wirklich die jetzt unabhängig von Organisationen, Klimaschutzmaßnahmen, da gab es einen kleinen negativen Zusammenhang, aber statistisch nicht signifikant. Oder wieder anders gesagt, Aktionen wie die von Just Stop Oil haben keinen Einfluss gehabt auf die Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen. So, was heißt es jetzt? Zuerst einmal heißt es, und das schreiben die auch in der Arbeit, dass diese aktuelle Studie ihres Wissens nach das erste Mal ist, dass dieser radikale Flankeneffekt wirklich empirisch beobachtet worden ist durch Echtzeitbefragungen in der echten Welt. Weil, wie gesagt, man hatte damals irgendwie vor über 100 Jahren, als die Suffragetten in England gekämpft haben, da sind ja keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rumgelaufen und haben irgendwie Daten genommen. Das ist ja damals nicht passiert. Das heißt, man hat das dann immer erst im Nachhinein erforscht. Und jetzt haben sie es quasi in Echtzeit in der echten Welt empirisch beobachtet und nachgewiesen, diesen radikalen Flankeneffekt.
Ich finde das aber toll. Ja, Entschuldigung, ich bin ganz begeistert, weil ich finde immer, wenn man Forschung macht an Sachen, die gerade passieren, dann hat man ja einen ganz anderen Einblick, als wenn man das historisch macht, so 10, 20, 30, 40, 50 Jahre später. Man steckt ja nicht mehr drin. Also es ist einfach schon irgendwie spannend, das wirklich machen, wenn es gerade passiert. Das ist,
genau. Ja,
dafür muss halt die Forschungsförderung schnell genug sein und das
genau.
auch wollen.
Ja, oder du musst halt eine Stelle haben, wo du halt einfach forschen kannst, was du willst.
die hätten wir alle gerne, ja.
Gut, also das ist mal die erste Erkenntnis. Es ist immer gut, dass die Forschung stattgefunden hat. Dann natürlich kann man sich überlegen, wie ist das mit dem Mechanismus? Ich meine, da muss ja irgendein Mechanismus stattfinden, dass du die Aktionen von radikalen Gruppen mitbekommst und dann denkst, ha, nein, finde ich doof, aber ich unterstütze jetzt die weniger radikalen Gruppen. Ich meine, das denkt man sicher nicht. Da muss es irgendeinen Mechanismus geben, der da auf psychologischer Ebene ein bisschen subtiler abläuft. Und da geben sie auch ein paar Hinweise oder Anmerkungen, wie das laufen könnte. Nämlich, wir sehen uns ja generell mal alle als vernünftig an. Also es rennt kaum wer rum und sagt, ha, ich bin total unvernünftig. Also wir denken alle, wir sind vernünftige Menschen. Mhm. Und wir identifizieren uns auch natürlich mit Menschen, die so sind wie wir. Also wir wollen uns auch gern mit vernünftigen Menschen identifizieren. Und die sagen also, dadurch, dass Gruppen wie Just Stop Oil oder eben auch die letzte Generation, die anderen, die moderateren Gruppen mehr vernünftig erscheinen lassen, neigen wir dazu, uns stärker mit denen zu identifizieren. Weil wir sagen, okay, das sind die Vernünftigen. Okay, das sind die Idioten, das sind die Vernünftigen und ich bin ja auch vernünftig, also identifiziere ich mich mit den Vernünftigen. Also das ist ein psychologischer Prozess, wie das entsprechend ablaufen kann, dass diese Unterstützung erhöht wird. Und was diese aktuelle Arbeit auch gezeigt hat, ist, dass das stark davon abhängt, wie viel man von diesen Aktionen mitbekommt. Wenn du es nur so am Rande mitbekommst, dann hat das kaum einen Effekt. Wenn du das jetzt wirklich in jeder Zeitung, in jeder Talkshow überall darüber diskutiert wird und du das dann eben auf jeden Fall irgendwie mitbekommen hast, diese Aktion, dann ist dieser Effekt mit der radikalen Flanke deutlich stärker. Das, sagen sie, legt nahe, dass solche radikalen Kampagnen, die wirklich sehr viel Medienaufmerksamkeit generieren, dass die eben tatsächlich sehr viel besser geeignet sind, diesen radikalen Flankeneffekt auszulösen, als wenn man jetzt halt irgendwelche Aktionen macht, die zwar auch irgendwie vielleicht radikal sind oder vielleicht weniger radikal sind, aber halt ja nicht medial berichtet werden. Und da haben sich die Leute von eben Just Stop Oil oder Letzte Generation natürlich auch Gedanken drüber gemacht und entsprechend medienaufmerksamkeitserregenden Aktionen gewählt. Weil die kleben sie ja nicht zum Spaß auf der Straße an oder hängen da auf der Autobahn rum. Die machen das ja nicht, weil es so ungefährlich ist oder weil es so lustig ist, sondern weil sie wissen, das sind die Aktionen, über die wird in den Medien berichtet. Wenn es dann immer heißt, ja, na, geht doch vor die Parteizentralen und protestiert dort oder macht dieses oder jenes. Das haben die auch alles gemacht, hat nur die Medien nicht interessiert.
Ja. Funktioniert leider natürlich auch in die Richtung rechte Politik, ne?
Ja.
Nach möglichst einen schönen rechten Flügel, dann wirken die Moderaten, ach, die wollen ja nur abschieben.
Offene Fragen gibt es natürlich auch. Ich meine, es ist Forschung, da wäre es überraschend, wenn es keine offenen Fragen gibt. Sie sagen in ihrer Arbeit, die offenen Fragen sind vor allem, wie ist das in anderen Ländern? Weil du kannst natürlich nicht das alles jetzt wie 1:1 auf alle Länder umlegen, weil natürlich die politischen Ausgangssituationen in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich sind. Prinzipiell, klar, das, was jetzt in England passiert, kann man schon mehr oder weniger jetzt auch auf Österreich, Deutschland umlegen. Da sind wir jetzt nicht so unterschiedlich. Aber Frage ist generell, also sie hätten das gern auch nochmal global quasi gemacht. Und was sie auch noch erforschen wollen würden, ist der Einfluss der Radikalität, also wirklich unterschiedlich radikale Aktionen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man da jetzt Radikalität definieren würde in so einer Arbeit, aber auch das wollen sie untersuchen. Also gibt es quasi einen Punkt der Radikalität, wo das umschlägt? Ich meine, klar, ja, wenn die wirklich anfangen, irgendwie so Gewalt gegen Menschen oder sowas, vielleicht, dann wäre es vielleicht zu radikal. Und aber das haben sie auch noch nicht erforscht, also das würden sie auch noch machen. Und vor allem, wie lange hält der Effekt an? Das können sie auch nicht sagen. Also ich meine, sie haben jetzt da einmal vor der Aktion und einmal nach der Aktion befragt, aber jetzt nicht irgendwie 4 Jahre später oder sowas. Also das ist auch noch nicht bekannt, wie lange dieser Effekt anhängt.
Also wie lange er anhält und also auch wie nachhaltig dann dieses Festhalten an der Meinung bleibt.
Genau.
Okay.
Das ging jetzt alles um die Unterstützung der moderaten Gruppen. Das hat sich alles auf diese radikale Flanke bezogen. Aber wir haben ja auch noch den letzten Punkt, der untersuchbar ist, nämlich die Unterstützung für die Klimamaßnahmen. Und das ist ja eigentlich der Punkt, der es geht, weil die Maßnahmen sind ja, die wir machen müssen. Es nutzt ja nichts, wenn wir sagen, ja, finde die Friends of the Earth oder die Fridays for Futures oder Greenpeace oder welche, finde ich super, aber daraus nichts folgt. Also es muss ja was daraus folgen. Und deswegen braucht es die Maßnahmen. Und bei den Maßnahmen hatten wir den Fall, dass wir da keinen statistisch signifikanten Zusammenhang gesehen haben. Wenn man sich das genauer anschaut, sieht man, dass der Effekt davon abhängt, wie besorgt man vorher schon in Sachen Klimakrise war. Also Aktionen wie die von Just Stop Oil, die waren polarisierend. Das heißt, Leute, die vorher schon keine Maßnahmen unterstützt haben, die vorher schon gesagt haben, ja, hier Wärmepumpen, Quatsch, brauchen wir nicht, hier mehr Öl muss gebohrt werden. Also Leute, die vorher schon keine Maßnahmen wollten, die wollten jetzt noch weniger Maßnahmen. Und Leute, die vorher schon gesagt haben, ja, wir brauchen das, die haben gesagt, wir brauchen es noch mehr. Also da kann man jetzt drüber diskutieren, ob es jetzt gut oder schlecht ist, weil es ist natürlich gut, dass du die Leute, die eh schon positiv gestimmt sind, dann noch ein bisschen motivierter sind. Und man kann sich sagen, okay, die Leute, die dagegen sind, wenn die noch mehr dagegen sind, ja, dann haben wir auch nicht viel verloren. Die Frage ist, ob man diese Leute, die dagegen sind, durch irgendwas dazu bringen hätte können, dafür zu sein. Da kann ich jetzt zu wenig dafür sagen. Also auf jeden Fall hat das polarisiert. Das war das, was die Daten hergeben. Über die Motivationen dahinter kann man nicht mehr sagen. Das Fazit in der Arbeit war, dass einerseits diese radikalen Aktionen jede Menge Medienaufmerksamkeit generieren, die anders nicht generiert werden kann. Also du kannst noch so viel, keine Ahnung, in Talkshows gehen oder kannst noch so viel auf der Straße Protestmarsch machen und so weiter. Das interessiert die Medien nicht. Die Medien interessiert was, wenn sowas passiert, eben wie auf der Autobahn, wenn Straßen blockiert werden, dann sind alle Medien da. Und diese Medienaufmerksamkeit kriegst du nur mit radikalen Aktionen. Und wenn du diese Medienaufmerksamkeit hast, dann hast du eben mehr Debatte, dann hast du den radikalen Flankeneffekt und der bringt moderate Gruppen in bessere strategische Positionen, damit die dann auch eben mit der Politik reden können. Und, das haben sie auch noch geschrieben, die Politik, die steigt auch eher dann auf die Gespräche und die Vorschläge der moderaten Gruppen ein, weil auch sie, die Politik, durch die radikalen Aktionen natürlich einen gewissen politischen Druck verspürt. Die können sich da auch nicht komplett rausnehmen. Und es kommt ja darauf an, welche Art von Politik du bist. Du kannst natürlich sagen, ja, wir sperren die alle ein. Oder du kannst auch sagen, okay, wir wollen jetzt schon was tun. Zum Beispiel Grüne in der Regierung, ja, es ist ja eher lächerlich, dass man immer die Grünen nimmt, wenn es um Klimaschutzmaßnahmen gibt, sollten ja alle Parteien machen, aber bleiben wir jetzt mal bei denen, realpolitisch betrachtet, ja, also eine grüne Ministerin, ein grüner Vizekanzler, wie auch immer, wenn der oder die sich hinstellt und sagt, ja, wir machen jetzt das, was die letzte Generation sagt, dann haben die Leute nicht mehr lange ihr Amt wahrscheinlich, weil dann heißt es hier, die Grünen unterstützen die Klimaterroristen und so weiter, aber natürlich spüren
die das. Sind sie selber.
Genau, aber die können dann sagen, okay, wir sehen, wir nehmen die Besorgnis der Menschen ernst, sagt man so gern in der Politik, und wir reden jetzt dann eben aber nicht mit der letzten Generation, wir reden mit Fridays for Future zum Beispiel, ja, und das kann man dann machen, weil die moderaten Gruppen bessere Standing in der Öffentlichkeit haben und eben auch die haben die bessere Position, um mit der Politik zu reden. Und der Politik fällt es leichter, darauf einzusteigen, um dann diesen Druck durch die radikalen Aktionen irgendwie zu begegnen. Das ist das, was sie da positiv als Fazit hervorstreichen. Also wenn wir es jetzt zusammenfassen wollen, es stimmt, dass diese radikalen Aktionen Widerstand hervorrufen. Der Teil von dem Argument, dem Pseudo-Argument der Leute, die sagen, hier, letzte Generation ist alles Quatsch. Das stimmt, ja, natürlich rufen die Widerstand hervor, die polarisieren. Aber diese Aktionen schrecken nur die Leute ab, die sowieso schon dagegen waren. Und sie erhöhen die Unterstützung für moderatere Gruppen. Das ist jetzt wissenschaftlich entsprechend belegt. Und jetzt kann ich auch den Titel sagen. Die Arbeit heißt nämlich Radical Climate Protests Linked to Increases in Public Support for Moderate Organizations. Also da steht der Satz, den ich gerade gesagt habe, als Titel schon drinnen. Mhm. Ja, jetzt kann man schauen, Just Stop Oil in Großbritannien, die sind aktiv, habe ich ja am Anfang erzählt. Ja. Die haben erst vor kurzem wieder eben diese Aktion beim Grab von Charles Darwin gemacht. In Österreich ist es ein bisschen ja deprimierend, wenn man so will. Da hat ja die letzte Generation auch viele, viele Aktionen gemacht. Aber seit letztem Jahr, seit August, haben sie ihre Arbeit vorerst mal eingestellt. Sie haben eine Presseaussendung mitgeteilt, da steht drinnen, wir sehen keine Perspektive für Erfolg mehr. Die Regierung glänzt in den letzten 2 Jahren mit kompletter Inkompetenz. Menschen aus der Bevölkerung haben sich für die fossile Verdrängung entschieden. Wir sehen ein, dass Österreich weiter in fossiler Ignoranz bleiben will. Uns macht das unendlich traurig. Und dann der Satz, wir machen Platz, damit Neues entstehen kann. Wir haben mehr Menschen als je zuvor politisiert und Samen für einen friedlichen Aufstand gepflanzt. Also, wenn man so will, dann fasst auch das zusammen, was in der Forschungsarbeit rausgefunden wurde. Die radikalen Aktionen haben die Menschen politisiert und sie sagen jetzt, okay, wir haben jetzt das gemacht, was wir machen. Mehr können wir nicht mehr machen, weil egal, was wir alles gemacht haben, der Politik war es komplett egal. Aber sie hoffen, dass die Menschen friedlich weitermachen. Und die letzte Generation hat auch gesagt, dass sie jetzt im 2025 auf andere Art mit anderen Sachen, wo sie noch nicht genau gesagt haben, was es sein wird, weitermachen werden. Müssen wir schauen, was rauskommt. Ja. Wie es in Deutschland ist, weiß ich nicht. Auch da habe ich auf die Homepage der letzten Generation Deutschland geschaut, aber da hätte ich jetzt weder was gefunden, dass sie ihre Arbeit irgendwie einstellen oder strategisch umorientieren, aber auch jetzt nichts von irgendwie größeren Aktionen. Da habe ich jetzt, fehlt mir jetzt gerade der Einblick, was die...
Es ist sehr still geworden. Mehr weiß ich halt auch nicht so genau. Also es passieren keine Aktionen im Moment. Aber aufgelöst oder nicht mehr da, das hab ich jetzt nicht auch gehört.
Ja, aber nochmal zusammenfassend, diese radikalen Aktionen, die haben eine Wirkung. Und zwar eine Wirkung, die gut für Klimaschutzorganisationen ist. Auch wenn man sagt, mögen die Methoden nicht, ja, ist okay, das sagt auch die Wissenschaft. Es gibt genug Menschen, die das ablehnen, aber der Effekt ist da. Das, was man heißt, ja, wo es gerade am Anfang, wie in Österreich und wahrscheinlich in Deutschland auch, die letzte Generation angefangen hat mit ihren Protesten, Unmengen Leute, gefühlte Unmengen Leute, wie es immer ist mit sozialen Medien, die da gesagt haben, ja, na toll, jetzt hier, wir ja, Fridays for Future haben so lange hier Aufbauarbeit geleistet und ihr macht alles kaputt und so. Ihr weist der Klima, dem Klimaschutz einen Bärendienst und so. Nein, Wissenschaft sagt, ist nicht so.
Nee, genau. Haben schon einen großen Dienst erwiesen. Das Bär kann weg.
Das war mein Bericht über den Klimaprotest. Und ich habe gedacht, wenn ich es weiß, ich habe es ausgewählt, weil es ein spannendes Thema war. Ich habe es ausgewählt, weil Felix das vorgeschlagen hat. Ich habe es ausgewählt, weil wir schon öfter darüber gesprochen haben. Aber ich bin dann jetzt heute kurz vor der Aufnahme noch gekommen, dass es vielleicht auch generell kein schlechter Zeitpunkt ist, um über Aktionismus und Protest zu berichten, weil das kann man vielleicht brauchen in Zukunft.
Kann man übertragen in andere Dinge, ja. Ich höre den Aufruf in meinen Ohren. So. Ich fand das jetzt wirklich sehr spannend. Also vor allem auch gerade der Teil, wo jetzt die gesagt haben, dass sie das selber auch gemerkt haben. Also wir haben genug Leute oder wir haben Leute dazu bewegt, das auch zu machen oder ähnlich zu denken oder das zu verstehen. Ich finde es ja schön, wenn diese Wahrnehmung, die da ist, ne, sich auch nochmal bestätigt. Ja. Weil sonst ist es ja wieder wirklich so eine anekdotische Sache, aber es gehört dazu. Also auch eine Anekdote kann natürlich, wenn sie sich anhäuft, zu einem Ergebnis führen und eine Evidenz bilden.
Ja, ich bin gespannt, was da noch so für Forschung rauskommt aus dem Teil. Weil natürlich, wenn ja auch das, wenn der hier ist, das ist erschienen im Herbst 24 und im Herbst 22 haben die Aktionen stattgefunden. Auch da waren schon mal 2 Jahre zwischen der Aktion, über die erforscht wurde, bis zu dem Forschungsergebnis. Und natürlich, ich meine, also die Situation hat sich auch verändert, politisch, aus Klimasicht und so weiter, zwischen in den 2 Jahren allein schon. Also da kann, das ist wie in der Corona-Zeit, ja, da ist die Forschung auch nicht hinterhergekommen. Mhm. Aber ja, irgendwann wissen wir vielleicht besser Bescheid.
Ja, hoffen wir, dass da noch viel Forschung kommt einfach. Ja. Ja, und das noch auf sichereren Beinen steht.
Apropos viel Forschung, die kommt. Was kommt denn für Forschung in der nächsten Folge?
In 2 Wochen rede ich ein bisschen über Geschichten.
Über Geschichten, das ist doch gut.
Über Geschichten, ja, über Geschichten in der Klimaforschung quasi.
Okay, na, da bin ich gespannt, was die Klimaforschung für Geschichten hat und was da für Wissenschaft gibt.
Ja, sehr, ich freue mich schon. Bis dahin freuen wir uns natürlich weiter über solche schönen Vorschläge.
Ja.
Wir können natürlich nicht alle aufgreifen, es gibt noch mehr Vorschläge, die uns immer erreichen, aber wir lesen sie alle und nehmen sie auch mal auf, wie wir heute gesehen haben. Und neben Vorschlägen könnt ihr uns aber natürlich auch Feedback schicken oder kommentieren oder uns bewerten. Ihr könnt uns per E-Mail was schreiben an podcast@dasklima.fm, könnt aber auch hier unter dieser Folge kommentieren, das finde ich auch immer schön, euch die Shownotes angucken und dazu was sagen oder genau auf den üblichen Podcast-Plattformen uns was hinterlassen. Ein Follow, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sind wir weiterhin motiviert, ne? Dann bleibt auch unser Aktionismus erhalten.
Genau. Und wie gesagt, schreibt uns gerne Sachen. Es ist immer schwierig, auf alles zu antworten. Wir haben auch wirklich schöne E-Mails bekommen. Also wir haben zum Beispiel eine sehr, sehr ausführliche Mail zu unserer vorletzten Folge bekommen, wo ich erzählt habe über Corona und CO2 in der Luft und dass wir in Zukunft auf einem ungelüfteten Planeten leben werden. Da haben wir eine lange E-Mail bekommen von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Lufthygiene.
Ja.
Wir haben uns sehr ausführlich geschrieben, weil natürlich, ja klar, dass das Lufthygiene, dass es ein ganz anderes, ein eigenes Feld ist. Natürlich ist das so, ich habe es jetzt nur kurz aus Klimaperspektive im Kontext dieser einen Arbeit besprochen, aber natürlich gibt es da aus sehr vielen anderen Gründen sehr viele Leute, die sich da drüber Gedanken machen. Und da könnt ihr auch mal, also wenn ihr da mehr wissen wollt, dann schaut gerne mal auf deren Seiten. Da gibt es auch sehr viel zu sagen. Also ich meine, was oft schwierig ist für uns zu tun, sind so konkrete, wirklich sehr, sehr konkrete Anfragen. Also wir haben zum Beispiel eine Frage bekommen von Petra, die als Buchhalterin arbeitet und wissen wollte, ob jetzt papierbasierte oder digitale Rechnungen klimafreundlicher sind. Wo ich auch sage, Das da muss man die Forschung fragen, die wir nicht machen können, weil digital, da hast du Computer dran hängen, Papier ist halt Papier, das liegt dann halt in irgendeinem Regal rum und da tut es nicht mehr viel. Aber natürlich muss das Papier vorher gemacht werden. Also keine Ahnung, ehrlich gesagt, was da jetzt besser sein könnte.
Genau, man müsste halt erstmal recherchieren, ob es da vielleicht schon was gibt dazu. Aber
gut, anders ist Papierrechnungen, die müssen auch mit dem Postauto von A nach B gefahren werden wahrscheinlich. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also das, wie gesagt, solche
Fragen. Ja, aber es gibt Forschung dazu. Ich habe gerade schon ein Ergebnis gefunden. Carbon Footprint of Paper versus Electronic Invoicing von 2010.
Ja. Na, guck mal, also vielleicht, wenn es halt spannend genug ist, Petra, dann kommt es vielleicht doch nochmal hier im Podcast. Keine Ahnung.
Ja, guck's mir mal an.
Wenn ihr dringende, konkrete Fragen habt, dann sind wir vielleicht nicht die entsprechenden Ansprechpersonen, weil jetzt hier, wenn ihr gerade dringend sofort was wissen müsst über irgendwas, vielleicht sogar noch im beruflichen Kontext, dann tun wir uns schwer, da jetzt entsprechend drauf zu antworten. Mhm. Ja, aber schreibt uns trotzdem. Wir freuen uns immer, wenn E-Mails kommen.
Genau, das stimmt. Und dann reden wir weiter.
Über Geschichten. Wir hören
uns wieder. Genau.
In der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Was heißt Insulation nochmal schon auf Deutsch?
Isolierung.
Isolierung, ja, steht hier fast dasselbe da. Also was Sie davon halten, dass es jetzt irgendwie Förderungen geben soll oder Förderungen gibt für, ja, dass man irgendwie Heiztechnik, ja, ich bin halt, wie heißt das Ding, was man macht, wenn man keine Gasheizung haben will?
Du meinst jetzt Geothermie?
Nee, das andere, wo Habeck so geprügelt worden ist.
Oh mein Gott. Gott, oh.
Wie heißen die Dinger? Wärme, irgendwas mit Wärme.
Es ist wirklich noch so früh für mein Gehirn.
So, ich gehe mal in Wikipedia, Gebäudeheizung, so, warte mal. Und
können wir beide sind so.
Heiztechnik, Erd- und Umweltwärme.
Naja, diese, Wärmepumpe.
Was ist das, Wärmepumpe?
Na, oder?
Klingt so komisch, Wärmepumpe. Das Wärmepumpe.
Ja gut, das ist ja die Gewinnungsmethode, aber.
Das wird auf jeden Fall ein langes Outtake dann am Schluss.
Googelt Habeck Energie, Wärme, Fernwärme. Heizungsgesetz war halt das Ding, aber das ist ja, das sagt uns ja nicht welches. Das
ist eine Wärmepumpe, oder?
Ja, ich hätte auch gesagt, aber wenn du sagst, das ist ein komisches Wort.
Ja, aber das kann auch einfach sein, dass es so früh ist.
Nee, das Wort wird in diesem ganzen DLF-Artikel nicht einmal erwähnt. Wärmepläne, Wärmewende. Kernelement. Okay, gut. Andere Art, Energie zu gewinnen.
Das ist sogar ein Bild davon. Aber es ist
ja, hier, Wärmepumpe. Ah.
Ist es eine Wärmepumpe?
Also wenn keine Fernwärme anliegt, bleiben die Wärmepumpe und oder Holzpellets. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, wahrscheinlich ist es eine Wärmepumpe. Ja, genau. Also kurz in Wärmepumpen. Also nochmal zurück. Ich schneide das dann alles raus und tue es in die Outtakes.
Ja, hallo Outtakes.